Kurzer Hinweis vorab. Das Gespräch, das ihr gleich hören werdet, ist deutlich länger und intensiver geworden als ursprünglich geplant. Deshalb habe ich mich entschieden, es in zwei Teile aufzuteilen. Dies ist der erste Teil meines Gesprächs mit Ruhin Aschufta. Den zweiten Teil veröffentliche ich dann am Montag. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören.
Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Böbel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen an. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, Ruhin Aschufta. Ruhin ist Sozialpädagoge, Traumapädagoge und Autor, aber vor allem jemand, der nicht nur fachlich über Themen wie Trauma, Flucht und Identität spricht, sondern viele dieser Erfahrungen auch persönlich kennt. Wir sprechen heute endlich mal wieder über Afghanistan, über das Leben zwischen zwei Kulturen, über psychische Belastung, die oft unsichtbar bleiben und darüber, wie Erfahrungen aus Kindheit und Flucht einen Menschen prägen können. Mich persönlich berührt das Thema Afghanistan sehr, schon seit vielen Jahren, das wisst ihr da draußen. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir heute offen und ehrlich darüber sprechen können. Schön, dass du da bist, Ruhin. Grüß dich.
Ja, ich grüße dich. Danke, ja. Frank, für diese Möglichkeit. Ja. Ich denke, Afghanistan ist nicht nur durch die Kriege, sondern auch durch die Migration und jetzt auch Iran als Nachbar von Afghanistan zugegen. Und ich freue mich, dass ich da eine andere Perspektive liefern kann, der von jemandem, der quasi hier aufgewachsen ist und auch irgendwie Deutscher geworden ist oder Hamburger.
Ja, genau, Hamburger. Du bist jetzt in Hamburg, stationiert in Anführungsstrichen, da bist du ja gelandet. Genau. Was mich am Anfang interessiert, das Thema Afghanistan. Also ich will nicht sagen, ich bin ja in so einer Bubble auf Social Media, ich bekomme viel mit, aber so um mich herum, die Leute, die ja schütteln so ein bisschen mit den Schultern, sagen, Afghanistan ist mir gar nicht so präsent. Sind wir da beide ein bisschen mehr involviert in das Thema als so die Gesellschaft bei uns, das Thema Afghanistan allgemein?
Also ich würde mal sagen, die Großstädte haben eher Kontakt mit Menschen mit Migrationshintergrund. Deutschland hat wahrscheinlich 50 oder 60%, die auf dem Land leben. Und Hamburg hat eine größere Dichte von Afghanen und Persischsprechenden, also Iranern.
Okay.
Das ist eine Sonderposition. Da ist, daher ist es in Hamburg wahrscheinlich den Läufen geläufig. Aber wenn man sich mit der internationalen Politik beschäftigt und die 9/11 mitbekommen hat, damals die Anschläge in New York, hat man schon den Kontakt zu, und da muss man sagen, Kabul, Taliban-Ausbildungsstätte, dann Hamburg, Ausbildungsstätte der Piloten und dann New York. Daher verbinden wir hier ganz genau Kabul mit Hamburg und New York. Und wenn man dann mitbekommen hat, dass die 20 Jahre die Amerikaner da waren, die NATO da war, 2021 sind sie dann abgezogen, weil Trump seine Strichliste vervollständigen musste. Da stand Afghanistan nun mal leider auch drauf.
Ja.
Und ich denke mal, man hat es mitbekommen, aber vielleicht nicht so im Detail, wie wir das jetzt besprechen.
Ja. Okay, umso besser, dass wir beide uns jetzt hier getroffen haben zum Sprechen. Und bevor wir so auf diese gesellschaftlichen, politischen Themen blicken, würde ich gerne etwas über dich und deinen persönlichen Weg erfahren. Kannst du uns mal erzählen, wer du bist, welchen beruflichen Hintergrund du mitbringst und welche Stationen deines Lebens dich besonders geprägt haben? Ist so eine große Frage zum Beginn, ne?
Ja, klar. Ja, aber ich denke, das ist notwendig. Da muss man sich vorstellen, damit die Zuhörer, Zuhörerinnen auch wissen, wer ich bin. Gelandet ist schon mal das richtige Wort, was du benutzt hast. Ich bin hier gelandet, quasi im Flugzeug damals. Ich bin Ende des Krieges in Russland geboren worden, in Kabul. Mein Vater war Soldat, hatte eigentlich Architektur studiert, musste aber aufgrund der russisch-amerikanischen Stellvertreterkrieges da mitmachen. Er hat die Person auch gewarnt, hat gesagt, das wird ein Vakuum entstehen. Ihr könnt nicht mehr den Mujahideen mit den Gotteskriegern oder auf die Russen vertrauen. Wir müssen da einen eigenen Staat im Sinn haben. Aber die Amerikaner, Ronald Reagan, hatte da eine andere Ansicht. Die haben da Geld reingepumpt, 79 bis 1989. 10 Jahre, steht glaube ich sogar im Guinness-Buch der Rekorde. Meist investierte Geldkrieg, Stellvertreterkrieg. Und da hat man natürlich die ungebildetsten Menschen ausgestattet mit Waffen. Kalaschnikows und so weiter. Als der Krieg gewonnen war, 89, wir haben dann entschieden, oder mein Vater hat dann gesagt, er möchte jetzt nicht noch mehr Waisenkinder. Er kann nicht an der Front bleiben. Das wird wohl nicht gewonnen werden, der Krieg, von keiner Seite, haben wir das Land verlassen, sind dann 3 Tage durch die Wüste nach Pakistan, Peshawar. Das war die Hochburg der Mujahideen damals, aus denen sich später die Taliban entwickelt haben, der Radikalen. Und die hatten sich in Pakistan an der Grenze versteckt, verschanzt. Wir mussten da mit Pferden und so weiter durch. Ich hatte Angst vor Pferde, deswegen bin ich da zu Fuß. Mein Vater musste wegen mir auch zu Fuß. Sehr eiskalt, sehr dunkel, vermintes Gelände von den Russen, Hubschraubern überwacht. Einige Tote auf dem Weg dahin. Man hatte da nicht viel Sichtweite. Wir haben in der zweiten Nacht die Schleuser verloren unterwegs. Daher mussten wir uns auf die Pferde verlassen und dass sie die Route quasi kennen. Sind dann in Peshawar angekommen, waren 6 Monate da. Und dann haben wir es geschafft nach Polen und von Polen nach Deutschland. So bin ich angekommen. Ich denke, der zweite Teil deiner Frage war mein Werdegang. Meinst du jetzt akademisch oder?
Ja, da würde ich vielleicht nochmal später drauf zukommen. Wie war das denn? Also ich glaube, ich habe mal gehört, Hamburg war eine Option und die USA war auch noch eine Option, richtig?
Wohin ja, weiter? Ich war 5, 6 Jahre alt und als der Mujahideen mich in Pakistan gefragt hat, wo wollt ihr hin? Habe ich gesagt, naja, Europa und dann Amerika. Ich wusste nicht, was das ist. Aber ich habe so geantwortet, wie mein Vater mir das damals in Kabul gesagt hat. Pack deine Sachen, 3 Hosen übergezogen. Wir gehen nach Europa oder nach Amerika, wenn es schafft. Ja. Also das Ziel war eigentlich wohl eher England, weil mein Vater Englisch gesprochen hat. Nur waren die Ressourcen, das Geld, alle, als man in Deutschland da war. Und dann wurde man hier registriert. Mein Vater hat ein Interview gegeben, wurde politisches Asyl gewährt.
Ja.
Und damals hatte Deutschland gedacht, okay, wenn der Krieg vorbei ist, schicken wir sie zurück. Daher waren wir viele, viele Jahre, also 5, 6 Jahre, in einem Heim in der Nähe des Flughafens. Daher bin ich mit vielen Nationalitäten als Kind in Kontakt gekommen. Kurden, Arabisch, Iraker, Leute aus dem Kosovo. Also alles, was damals so aktuell war. Afrika teilweise, einige aus afrikanischen Ländern. Bin dann zum Deutschkurs gekommen und konnte wieder bei der ersten Klasse hier anfangen. Bin ich also komplett quasi neu gestartet.
Ja.
Das Ziel Amerika war dann nicht mehr gegeben.
Okay. Das heißt, du hast eine komplett neue Sprache gelernt. Erstes Schuljahr höre ich jetzt so raus. Da kann man so einordnen, in welchem Alter du hier hingekommen bist. Ja. Wie ist das? Also ich habe mal gehört, Kinder, für die ist es einfacher, eine neue Sprache zu lernen, als wie für erwachsene Leute. Also ich und Bubble oder wie das Ding heißt, das, wir sind auf Riesfuß. Also ich lerne keine neue Sprache mehr, das weiß ich jetzt schon. Aber wie war das für dich? Kannst du dich noch so dran erinnern, so die ersten Stunden in einer deutschen Schule?
Ja, es war schwierig, weil ich war erst mal ein paar Monate in einer Sonderklasse mit 2 kurdischen Jungs, auch Geschwister mit meinem kleinen Bruder. Da haben wir die Basis gelernt. Aber was man schnell mitbekommt, wenn man in so einem Heim aufwächst, Schimpfwörter.
Natürlich.
Ich habe dann quasi das Wort Arschloch falsch ausgesprochen, aber ich habe es oft gehört. Und Hallo und Danke natürlich.
Ja, klar.
Man lernt es aber schneller. Das Gehirn wächst da rein. Ich hatte eigentlich schon angefangen, in Pakistan Urdu zu lernen, also quasi Hindi. Ja. Pakistan hat eigentlich die Sprache der Inder übernommen nach der Spaltung 1947. Und ich hatte dann schon angefangen, Ekto, Tin zählen zu lernen auf Urdu. Und durch Bollywood haben Afghanen sowieso eine Verbindung mit Indien.
Ja.
Shahrukh Khan ist ja teilweise afghanischstämmig. Alle Khan sind da Moslems und daher haben wir ein bisschen über die Jahrtausende eine Vermischung mit Indien. Aber ich habe das dann verlernt und ich bin eher ins Deutsche rein, ins Hochdeutsche und dann Grundschule, Empfehlung fürs Gymnasium.
Ja.
Und Deutsch war auch tatsächlich mein Leistungskurs in der Oberstufe.
Okay.
Wir dann Kant, Kleist und so weiter behandelt haben. Ich bin eher in Sprachen, sagen wir mal, besser und Philosophie. Ich hatte dann später Englisch und Spanisch.
Ja, ja.
Aber man lernt eine Sprache sehr schnell als Kind, wenn man in dem Land aufwächst.
Ja, ja, das ist so. Wenn man so Urlaub macht, so in Spanien, Italien, so ein paar Wochen, irgendwann haben wir schon so die meisten Vokabeln drauf, um sich einen Kaffee zu holen oder so. Und bei Kindern geht das auch immer ein bisschen schneller, ne?
Genau, das stimmt. Ja.
Ja. Ja. Du hast dann verschiedene akademische Abschlüsse erworben und arbeitest heute in einem Bereich, der sich intensiv mit Menschen und ihren Lebensgeschichten beschäftigt. Was hat dich ursprünglich dazu motiviert, diesen Weg einzuschlagen? Und wie haben deine Erfahrungen diese Entscheidung beeinflusst?
Naja, überwiegend würde ich sagen, meine Biografie hat das quasi die Basis gelegt dazu, den Stein, mich mit Psychologie, Traumata und Flucht zu beschäftigen. weil die Biologie ist bei allen Menschen gleich. Mhm. Aber anfänglich hatte ich erstmal Medien und Information studiert, Richtung Journalismus. Da waren wir auch im ersten Semester beim Spiegel Verlag, der sich auch in Hamburg befindet. Mhm. Und die haben mir gesagt, im Grunde werden wir in Zukunft keine Journalisten brauchen, sondern Spezialisten, die sich mit Journalismus auskennen. Zum Beispiel ein Meeresbiologe, weil jeder mit einer Handykamera wird in Zukunft ein Journalist sein. So, musste ich da spezialisieren. Da ging mir ein Licht auf, dass ich quasi verschiedene Dinge kombinieren muss, um in Zukunft gefragt zu sein oder machen zu können, was ich möchte. Ich hatte da angefangen zu studieren, habe den Bachelor gemacht, aber während ich studiert habe, Medieninformation an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg, hatte ich schon angefangen, am Kinder-Jugend-Notdienst als Dolmetscher zu arbeiten. Und da waren 90% damals Afghanen, die da waren. Und ich habe dann für sie übersetzt, habe sie begleitet, habe mir ihre Geschichten angehört, bin mit zum Psychologen gegangen, zur Ausländerbehörde und so weiter und habe dann mitbekommen, was deren Problematik ist. Und ich habe dann auch mitgekriegt, dass eigentlich Pädagogen, Psychologen fehlen an allen Ecken und Kanten, sei es Schulen, Kindergärten, Gefängnisse, Beratungsstellen und so weiter. Und dann habe ich mich bei der Evangelischen Hochschule für soziale Arbeit angemeldet. Mhm. Die haben mich auch angenommen. Das heißt, ich habe dann nach dem Studium angefangen, an der Evangelischen Hochschule raus Haus zu arbeiten, was auch sehr traditionell ist. Mhm. Die haben dann auch das Gelände des Gründers, wo der Baum und der Park noch da sind und man hat die Universität drumherum gebaut. Das hat gut gepasst, weil ich habe dann weiter im KJND gearbeitet und parallel studiert. So, dann war ich im Studium und Kinder-Jugend-Notdienst, habe dann die Erziehungswissenschaften gelernt, habe das eher fachspezifisch betrachtet, Psychologie gelernt, woher kommt Traumata und habe währenddessen dann auch bei der Polizei als Dolmetscher gearbeitet.
Okay.
Also Polizei Hamburg.
Ja.
Die haben dann am Anfang mich eher dazu geholt, wenn es häusliche Gewalt gab, wenn es vielleicht mal eine Durchsuchung gab. Da hatte ich dann ein anderes Spektrum. Da hatte ich auf der einen Seite die Geflüchteten und dann hatte ich Leute, die vielleicht ihre Frau geschlagen haben oder die irgendeine Art von Gewalt ausgeübt haben und konnte dann da sein, während es passiert oder ein paar Tage später beim Interview, hat eine andere Sicht bekommen. Dann ging das weiter mit Telefonüberwachung. Ich habe dann für die LKA quasi dann auch mal Telefone überwacht, wo ich dann protokolliert habe, weil ich ziemlich stark bin im Deutschen. Ja. Da hat man eher organisierte Kriminalität ins Visier genommen. Ne? Das hat für jedes Land, für die Polen, für die Russen, gibt es eine Abteilung, und ich wurde dann mit reingenommen nach der Sicherheitsüberprüfung, weil erweitertes Führungszeugnis, ich bin sauberes Hemd quasi. das Ghetto, wo ich aufgewachsen bin, hat mich nicht beeinflusst, es hat mich eher gestärkt darin.
Ja.
Ich bin am Georg aufgewachsen, 10, 11 Jahre, bevor wir umgezogen sind nach Sasel, und da war eher viel Jugendliche, die sich dann im Bahnweg und in den Bahnhöfen getroffen haben. Mhm. Und ich war eher der Junge, der nach dem Gymnasium dann seine Kollegen trifft am Bahnhof.
Ja.
Und ich dachte mir, das hat keine Zukunft. Die Jungs werden ja ständig erwischt, sogar beim Kiffen. Die sind ja zu blöd. So, daher dachte ich, ist besser für die Polizei. Mhm. Und hab dann, weil ich sowieso schon mit dem Kinder-Jugendamt zu tun hatte und das Jugendamt, habe ich dann auch bei der Polizei und bei der Telefonüberwachung, soweit ich erzählen darf, war das eher, dass man die Strukturen 3 Monate oder 6 Monate für die Staatsanwaltschaft überwacht hat und geguckt hat, hat man genügend Beweise, hat die Handys dann sich angehört und dann konnte man die Beweise in die Staatsanwaltschaft liefern und dann wurden dann verhaftet. Manchmal war ich dann auch mit dabei,
das
war 4 Uhr morgens oder sowas. So, jedenfalls auf diesem Weg hatte ich mit den Geflüchteten und mit dem Politischen zu tun und da ist ja auch 9/11 passiert, wo ich dann quasi in der Schule oder in der Universität das Gefühl hatte, mich rechtfertigen zu müssen als Afghaner, damit die nicht alle denken, der ist ja ein Taliban.
Ja.
Und habe erklärt, soweit es möglich war, weil es ein bisschen kompliziert, woher die Taliban kommen. Und da hatte ich erklärt, dass die Mujahideen damals von Amerika mit Geldern unterstützt worden sind und Osama Bin Laden eigentlich ein CIA-Mitglied war und die Familie Bin Laden mit der Bush-Familie geschäftlich tätig war, war im Bereich Bauunternehmen und Öl und Osama dann irgendwie ausgestoßen wurde nach dieser 9/11-Sache. 1993 gab es ja schon in New York, ich glaube sogar im selben Gebäude, im Untergeschoss, eine Explosion, ein Bombenanschlag. Okay. Das wurde auch Al-Qaida zugeteilt. Aber dann 2001 haben die Taliban Bin Laden versteckt und nicht rausgerückt. Ja. Und daraufhin wurde beschlossen, reinzumarschieren mit der NATO zusammen. Mhm. Wo Bush gesagt hat, entweder ihr seid für mich oder ihr seid gegen mich. Mhm. So, und da waren dann auch alle dabei. Das habe ich dann erklärt, soweit ich konnte, dass die Afghanen da kein Mitspracherecht haben. Die Radikalen sind da schon lange drin. Und die Amerikaner hatten Afghanistan allein gelassen mit den Radikalen, weil sie gesagt haben, 89, Krieg mit Russland ist vorbei. Mhm. Wir haben gewonnen und Abzug. Auch da wurde ja nichts, keine Schulen oder irgendwas gemacht. Die Radikalen haben dann quasi alle Waisenkinder weiter radikalisiert in den Koranschulen in Pakistan und Afghanistan. Und das war die Quittung. Dann ist man da wieder reinmarschiert. Und ich war dann zu der Zeit Kinder-Jugend-Notdienst. Und es kamen sehr viele dann, nachdem die Amerikaner drin waren. Es kamen sehr viele Geflüchtete, weil der Weg dann etwas offener war. Es gab jetzt die NATO in Afghanistan und alle, die überleben wollten oder weg wollten, haben es dann versucht. Sind dann über Iran hierher gekommen. Dann war ich mit der Polizei und MKJND quasi sehr nah dran.
Okay. Das ist eine ziemlich krasse Geschichte, wie du so da reingekommen bist. LKA, Polizei. Hättest du nicht auch einfach Polizeibeamter werden können? Also jetzt mal ganz, ganz blöd gefragt. So, wenn ich sage, ich will eine Karriere machen und bei der Polizei LKA, da kann man doch bestimmt irgendwie Karriere machen. War das jemals...
Also, weiß ich nicht. Ja. Ich habe es eigentlich als Vorteil empfunden, dass ich nicht diesen Polizeiwerdegang gehen musste.
Okay.
Weil sonst hast du 3 Jahre Ausbildung, dann kannst du das Studium machen. Ein Cousin von mir hat diesen Bereich studiert, LKA.
Ja.
Aber du kommst da nicht in die Überwachung.
Ja.
Okay. Du kommst nicht zum LKA, du kommst da nicht dahin, sondern du machst ja den normalen Werdegang und dann müssen sich freie Leute suchen wie mich. Und so konnte ich quer rein.
Ja.
Hatte Islamismusprävention an der Universität auch einfach, wo ich der Professorin geholfen habe mit Islamismusprävention. Hatte auch Kontakte mit einem guten Freund, der selbst zu Zeiten der Taliban noch dort gewesen ist und rübergekommen war und 5 Sprachen sprach. Daher hatte ich Kontakte, studierte in diesem Bereich, war aktiv im Islamismusprävention, war auch Studiensprecher kurzweilig, weil man eine Tasse bekam und 100 Euro und da zu den Meetings gehen sollte. Deswegen war ich auch da. Und die Polizei sagte, gut, du sprichst ja das Dari, du bist sehr gut im Protokollieren, du hast Islamismusprävention und kennst dich auch etwas aus. Ich kannte auch die Dialekte, wenn ich jetzt jemanden gehört habe, der aus Herat gesprochen hat mit einem Akzent oder jemand aus Kabul. Und ich verstand, wenn sie auf Englisch rübergewechselt haben oder ich kannte die Straße, sagen wir mal so, wenn jemand in Hamburg überwacht wurde, der irgendwas hier über Holland und Landungsbrücken rübergeschleust hat, über Spanien. Ich konnte das gut verstehen, weil ich die Straße kannte. Wie gesagt, das Ghetto.
Ja.
Ne? Ich bin ja vorher dann auch Taxi gefahren für meinen Vater eine Weile und habe Hamburg ziemlich gut kennengelernt.
Ja.
Daher hat meine Jobs mir immer geholfen, diese akademischen Jobs später besser zu machen.
Ja.
Sei es, ich war in allen Hotels gearbeitet für ein Unternehmen oder als Taxifahrer gearbeitet. Daher hatte ich dann, es war mir nicht langweilig, sagen wir mal so.
Aber ja, also das hört sich auf jeden Fall so an. Taxifahrten nachts durch Hamburg und das LKA hier und ein bisschen da mitmachen. Genau. Also Langeweile war bei dir nicht drin, ne?
Nee, gar nicht, weil ich komme aus einer politisch aktiven Familie. Mhm. Mein Vater war mit Karzai in einer Schulklasse damals, ich glaube in der 9. Kabul war relativ klein, als mein Vater aufgewachsen ist. Das heißt, die Leute kannten sich, die Politiker, die Elite etc. Nur 500.000 Einwohner. Erst nach dem Einmarsch der NATO 2001, 2002 flüchtete alles, was Beine hatte, nach Kabul in die Green Zone. Das heißt, die Zone, die sicher ist. Und Kabul wuchs auf 6 Millionen Menschen, weswegen sie jetzt eine Wasserknappheit befürchten.
Ja.
Und daher kannten sich eigentlich Leute, die dann von dort weg waren. Und Karzai wurde zurückgeholt von den Amerikanern. Soweit ich weiß, hat er in Amerika dann gelebt. Es wurde nicht langweilig. Ich bin Taxi gefahren für meinen Vater. Ich war sehr schlecht. Ich hatte keinen Funk. Ich hatte den ältesten Wagen bekommen, der manchmal nicht angesprungen ist. Okay. Aber ich habe es sowieso besser gefunden als Kellnern, weil ich hatte dann meine Bücher und habe dann einfach mich auf das Studium vorbereitet und gelesen, was ich mag.
Ja.
Sei es Psychologie oder Hörbücher. Ich habe das Taxifahren eher dazu genutzt, um zu lesen.
Ja.
Sagen wir mal so. Damit habe ich mich beschäftigt. Ja. Aber ich kannte dann die Straßen.
Ja. Sehr gut. Kennst du Hamburg wie deine Westentasche.
Genau.
Lass uns mal kurz auf das Thema Flucht eingehen. Du hast ja selbst eine Fluchtgeschichte. Viele Menschen kennen ja Flucht nur aus Nachrichten, politischen Debatten. Kannst du uns beschreiben, wie du diese Zeit erlebt hast und welche Erinnerungen dir besonders im Gedächtnis geblieben sind? Du hast gerade schon gesagt, dass mit dem Pferd, das war nicht so deins, du bist gelaufen, drei Hosen an und dann geht's los. Aber kannst du das nochmal so ein bisschen beschreiben?
Ja, also ich sag mal so, keiner flüchtet jetzt einfach, weil er aus Lust und Laune. Ja. Manchmal habe ich den Eindruck, dass man in Deutschland oder im Westen denkt, oh, die sind jetzt hier, die haben es jetzt hier gut. Mhm. Naja, Afghanistan ist doppelt so groß wie Deutschland, ja. Ich konnte da herumlaufen, wir haben viel Schnee im Winter, ich konnte machen, was ich will. Es gab viele Mitschüler, ich konnte das essen, was ich esse. Ich war sehr verdutzt, als ich in Hamburg war und die Kinder nicht mehr verstand und die eine andere Sprache sprachen und meine Freunde weg waren. Das heißt, Flucht ist erstmal, dass du etwas verlierst. Ja? Dadurch löst sich schon mal ein Trauma aus. Ich kann jetzt auf meine Strecke eingehen, Fluchtstrecke, und dann sage ich dir nochmal, wie die allgemeine, schwierigere Strecke läuft. Wir sind ja los in Kabul bei Nacht mit 18 Personen, wo mein Onkel dabei war und die Kinder, Cousine und Schwägerin vom Onkel, jetzt die Schwägerinnen etc. Und durch ein vermiemtes russisches Gelände in einer Steinwüste, wo du entweder in die Luft fliegst oder, weil du nicht sehen kannst, von den Bergklippen stürzt, weil du über die Berge musst. Und dein einziges Licht ist quasi der Mond, weil alle anderen Lichter hätten dich an die Sowjets verraten. Ja. Und die Sowjets hatten meinen Vater schon auf einer Todesliste, so wie seine Brüder. Und auch die Mujahideen, weil mein Vater hat es tatsächlich geschafft, sich mit beiden Seiten anzulegen. Und denen gesagt, die eine Seite kämpft ja für Geld, die andere für die Russen. Und am Ende wird das nicht gut enden. Daher sind wir dann los. Sollte schneller gehen, hat 3 Nächte gedauert, 3 Tage. Richtung Peshawar, an der Grenze zu Pakistan, wo die Mujahideen und später ja auch unter der NATO die Taliban sich versteckt gehalten haben, weil Pakistan ist dann NATO-Mitglied und durfte dann nicht einfach so überrannt werden. Wir sind dann sehr lange mit Pferden, ich bin zu Fuß, weil die Pferde sahen riesig aus für mich bei Nacht. Mein Vater hat mich an die Hand genommen. Ich erinnere mich, dass ich ab und zu aufgewacht bin und wohl bei dem Schleuser auf dem Schoß saß. Und dann wieder eingeschlafen bin, weil ich da nur noch Leute vor mir habe laufen sehen. Sehr wenig Licht, sehr viel auch Sandstürme. Und dann haben wir in einem Berghöhle Rast gemacht. In einer Höhle, weil der Sturm draußen etwas sehr stark wurde. Und sie haben uns, ich dachte erst, es sind Steine, aber das waren Fleischstücke, die sehr gefroren waren. Diese Steinwüste war extrem kalt.
Ja.
Richtung 0 Grad. Und die Nase konnte ich kaum fühlen. Und diesen Brocken Fleisch musste ich sehr lange drauf rumkauen.
Ja.
Damit der weich wird. Wir saßen dann in einer Reihe, in einer Höhle und ich konnte kein Gesicht erkennen. Und meine Mutter hatte so ein Ganzkörperdings an, wie man das heute kennt, Burka. Daher wusste ich auch nicht, welcher von denen es meine Mutter ist.
Okay.
Außer die hat mich immer zu sich gezogen, dann wusste ich, dass es sie.
Ja.
Wir haben dann nach der Höhle, am nächsten Tag war der Schleuser weg. Ja, die 2 Schleuser. Und das war dann problematisch. Da musste man, soweit ich mich erinnern kann, dann einfach weitergehen. Und auf Glück hoffen. Dann sind wir irgendwann in einem Art vorgelandet. Das ist wie in so einem Wüstenfilm, wo du dann auf einmal mitten in der Wüste hast du so ein Holz vor, wo da bärtige Leute mit Kalaschnikows vorne herein rummarschieren. Das ist eine Zwischenstation zu Pakistan, zu Peshawar, wo der Mujahideen sich runtergebeugt hat. Ich hatte ein schwarzes Perantombon, traditionelles afghanisches Gewand mit einem langen Hemd an. Ich habe da draußen gespielt vor dem Vor und er meinte, wo geht ihr denn hin? Wo will deine Familie hin? Und ich meinte, ich habe dann einfach wiedergegeben, was ich gehört habe. Europa oder Amerika. So. Der hat mich dann weitergehen lassen und mein Vater meinte quasi die Nacht danach, sag bloß niemanden, wo wir hingehen. Da war schon die Sache gegessen für mich. Das ist ja schon erledigt. So. Okay. Und dann sind wir weiter, da kam ein LKW. Alle Frauen wurden separat aufgeladen, die Männer in einer anderen LKW auf der Rückbank, quasi oben offen hinten. Das war so eine Art Transporter. Und ich erinnere mich noch, dass ich meine Mutter gesucht habe, weil alle diese Burkas anhatten, in schwarz und blau. Und dann hat sie kurz gelüftet und mir gezeigt und hatte meinen Bruder schon auf dem Schoß. Der hatte ziemliche Verletzungen am Rücken, sie hat ihn festgebunden in der Wüste auf ihrem Rücken. Und er hatte dann dieses Gurt. Er hat sich in sein Fleisch geschnitten. So. Ja, wir sind dann nach Pakistan und da musste man mit dem letzten Geld, was man hatte, eine Unterkunft mieten, ein Haus. Ich erinnere mich, dass es keine Möbel hatte, es war ganz blank. Mhm. Es waren 40 Grad, es waren inzwischen, glaube ich, jetzt 15 Personen, die zu uns gehörten. Mhm. Und die waren alle in einem Haus und mein Vater hat sich mit seinen beiden Brüdern, der eine Pharmazeutiker, der andere Kampfpilot, auf dem Bau einen Job besorgt. Mhm. Er sah da ziemlich fertig aus, hatte einen langen Bart, war eigentlich Architekt. Mhm. Und hat dann seinen Brüdern gesagt, haltet mal von diesem Moschee da fern, die gebaut wird. Die haben das falsch gemacht nach den Skizzen. Er hat die Leute darauf hingewiesen, dass das jetzt nicht richtig im Gleichgewicht ist. Und die haben dann gesagt, mach mal deinen Job weiter, du Afghane. Mhm. Weil die Afghanen sind jetzt zweite Klasse Menschen, ähnlich wie im Iran, als Geflüchtete. Und haben sich dann verdingt während des Krieges. Naja, einige Tage später ist das auch zusammengebrochen tatsächlich und gab einige Tote. Da haben sich mein Vater auch ab und zu mal gefragt, was er denkt. Ja. Er war dann eine Weile dort. Der Schleuser hatte dann das Geld leider ausgegeben von uns für seine Privatschulden, was wir da aus dem Ausland bekommen hatten durch einen Verwandten. Und man musste sich einen anderen Weg einfallen lassen. Mhm. Das Geld war dann alle. Mein Vater meinte, zieht euch dann wie Touristen an. Wir werden jetzt, die Schlüssel haben wir abgegeben, wir werden zum Flughafen gehen. Wir haben da einigermaßen Papiere, aber ich weiß, dass die Leute am Flughafen, ich weiß, wer mit dem Schleuser zusammenarbeitet und geschmiert wird. Und wir werden mit denen hat dann auch geredet und meinte, wir können jetzt alle zusammen in den Knast oder ihr lasst uns da durch, weil der Schleuser hatten wir mitgenommen. Mein Onkel hatte nämlich am Hals, am Genick gepackt und mitgebracht. Okay. Der war dann auch dabei. Daher hatten die anscheinend gedacht, ist egal, lassen wir die mal rein.
Ja.
Haben uns dann durchgelassen, dann waren wir dann in Polen, weil wir da jemanden kannten über die Verwandtschaft. Und von Polen aus dann nach Deutschland. Ja. Aber im Grunde läuft das nicht immer über das Flugzeug. Es ist meistens ein beschwerlicherer Weg über Türkei, Iran, Türkei, Griechenland und dann vielleicht Osteuropa und dann Deutschland.
Ja, ich hatte, also ist eine faszinierende Geschichte. Also ich lausche gerade mit ganz, ganz großer Spannung. Ich hatte den Renas Sido hier, der ist Syrer, auch Kurde. Und der ist auch nach Deutschland geflüchtet, hat ein Buch darüber geschrieben. Liebe Grüße an dieser Stelle. Auch unglaubliche Geschichte, wie viele Jobs er hatte, wie viele Schleuser er kennengelernt hatte, wie viele Fehlschläge er hatte, wie es nicht geklappt hat. Und dann hier wieder ein Hoffnungsschimmer. Und am Ende ist er dann mit einem Schlauchboot, was dann übers Mittelmeer dann gekommen. Die brutalste Strecke, die man eigentlich gehen kann. Und jetzt mit dem Flugzeug ist natürlich jetzt, ihr habt ja auch schon Glück gehabt, will man fast sagen, ne?
Ja, aber so Glück gehört dazu, weil, wie gesagt, wir waren 18 Leute, als wir gestartet sind. Ich glaube, 13 gestorben. In der Wüste oder verloren gegangen. Die waren jetzt nicht direkt verwandt mit uns. Aber wenn man mit Frauen und Kindern so eine Strecke reist, vor allem, ich habe ja auch mit Geflüchteten gearbeitet, die werden nicht nur getrennt, die werden auch absichtlich getrennt. Und die Schleuser sagen dann irgendwann den Mädchen unterwegs, und solche Fälle hatte ich auch bei der Polizei und bei der Überwachung, also du gibst uns jetzt deine Tochter, oder wir lassen euch jetzt hier stehen, oder wir nehmen eure Tochter und dafür dürft ihr weiter. So. Es gab auch einen Fall, den ich hatte, da hatten sich ein Schleuser mit, da hatten sich zwei Schleuser mit einem Mädchen verlobt. Im Iran. Und sie musste dann in Griechenland, haben sie mitgemacht, die als ihren Mann vorstellen, die beiden. Und sie haben ja auch gesagt, wenn du in Deutschland ankommst, holst du uns nach. Wir heiraten dann, du sagst, du hast einen Ehemann. Sie ist dann zur Polizei und dadurch bin ich ins Spiel gekommen. Die Übersetzung bei dem Fall. Es ist sehr schwierig, deswegen kommen eher junge Männer alleine durch als Familien und Frauen. Ich bin ja mit der Familie gekommen und am Anfang, das war ziemlich am Anfang des Krieges, der Flucht, ist das so ein sogenannter Brain Drain. Das heißt, die Elite, die Akademiker und die Leute, die sich leisten können, verlassen zuerst das Land. Daher würde ich den Leuten da draußen sagen, die erste Welle ist nie so schlimm oder Kriminelle oder so, sondern eher Leute, die Berufe haben. Mein Vater Architekt, meine Mutter Bankdirektorin der Nationalbank. Onkel war ja Pilot und der andere Pharmazeutiker. Das sind die Leute, die zuerst kommen. Das hatten wir in Syrien auch am Anfang, dass die Gebildeten gekommen sind, wovon jetzt statistisch gesehen von den 1 Million 60-70% in Arbeit sind. Und später, was dann über die Jahre kommt, wenn ein Krieg länger dauert, da könnten dann auch dann Kriminelle kommen, Unterschicht, Leute, die diesen Weg dann kennen und zu Fuß überlebt haben. Aber wir gehörten eher zu der ersten Brain-Drain-Geschichte.
Ja.
Das Gleiche hatten wir auch 2021, als die Amerikaner dann alles rausgeholt haben, was für die NATO gearbeitet hat. Und die Europäer und die Deutschen, jeder, der die Pässe hatte. Und einige stecken ja jetzt noch in Katar fest oder in Vereinigte Arabische Emirate, in den Containern der Amerikaner. Ich glaube, das sind einige tausend Afghanen, die auf ihre Weiterführung nach Amerika warten. Aber Trump hat das blockiert. Der überlegt, jetzt in Kongo auszusiedeln, weil er eben, man muss sagen, White Power und so weiter. Ja, so viel Background-Geschichte, Einblick. Er ist ja eher ein Geschäftsmann. Und solche Leute sind eigentlich gut, weil das sind ja auch, soweit ich weiß, 70% Kinder und Frauen, die akademische Eltern, die ihre Kinder eher fördern in die Demokratie, so wie meine Eltern, sich damit auseinanderzusetzen. Stichwort Demokratie. Ich erinnere mich, dass ich in Pakistan, 6 oder 7 Jahre alt, gebetet habe vor einer Moschee. Mein Vater stand so hinter mir, hat sich das angesehen, weil ich konnte ziemlich auswendig beten in Afghanistan.
Okay.
Und der ist dann in die Moschee rein, kam wieder raus und meinte, steh auf, Junge, ich habe mit dem Mullah geredet, das ist ein Idiot. Also du musst den Weg selbst finden zu Gott und das hier ist alles Politik. Man muss sagen, wir Afghanen sprechen kein Arabisch. Genauso wie die Iraner. Wir verstehen kein Wort, was da im Koran so geschrieben steht. Wir brauchen Übersetzer.
Ja.
Aber in Kriegszeiten wird nur der kleine Dschihad, die Verteidigung und der Krieg gelehrt. Das heißt, man bekommt von den Mullahs in diesen Koranschulen nur das, was sie wollen, dass man weiß, weil die ersten politischen, sagen wir mal, Parteien etc. waren immer schon die großen Religionen. Sei es die Kirche gewesen, die da Boden veranschlagt hat oder Kreuzzüge 1096, ich glaube Papst Urban, der erste Kreuzzug, losgetreten hat, oder hier die Radikalen. Weil die Afghanen, denen wurde verboten, die Übersetzung. Denen wurde gesagt, das ist jetzt Krieg, das ist Dschihad gegen die Ungläubigen. Und daher ist das nicht unsere Kultur, das Arabische. Die Burka kommt auch nicht aus unserer Kultur. Die Frauen tragen eher sehr bunte Gewänder, traditionelle, so wie Tadschikistan, was dieselbe Sprache spricht wie wir, Tadschikistan. Nur haben die Tadschiken, wurden von Russland übernommen zur Sowjetunion und waren geschützt. Und bei uns hat man den natürlichen, sage ich mal, Lauf der Dinge geändert, indem die CIA da rein ist und gesagt hat, gut, jetzt holen wir die Revanche, weil wir Vietnam verloren haben, werden wir jetzt die Mujahideen unterstützen und die Russen über die Afghanen zerstören. Weil hätte man, und da waren die Kommunisten fleißig dabei, die Religion zu trennen vom Staat. Da waren die Kommunisten sehr stark dabei und die Frauen durften auch arbeiten zu der Zeit. Frauenrechte etc. Man weiß das auch in China. Da wurden, als der Kommunismus kam, etliche Frauen aus den Dörfern befreit von traditionellen Bräuchen. Nun ist der Westen dem Kommunismus nicht so aufgeschlossen, aber ich sag mal so, will man lieber einen Kommunismus oder will man radikale Islamisten, die keiner Regel folgen?
Ja.
Nach meiner Ansicht bräuchte man schon 50 oder 100 Jahre Militärdiktatur, um Menschen zur Demokratie zu führen. Du kannst nicht da reingehen und sagen, so, ihr seid jetzt Demokraten, dazu bedarf es viele Jahre Sicherheit, viele Jahre Bildung, Gleichberechtigung. Und da wäre der Übergang wahrscheinlich ähnlich über Tadschikistan, Usbekistan und so weiter, über die Sowjetunion besser gewesen. Aber da haben die Amerikaner gedacht, nee, da pumpen wir Geld rein aus Rache und guck mal, was passiert. Und Ronald Reagan war ja natürlich Schauspieler in erster Linie.
Ja.
Der hatte auch keinen blassen Schimmer, was er macht. Und hatte, soweit ich weiß, eine Wahrsagerin, seit er in ein Bein geschossen wurde, nach dem verfehlten Attentat. Der hat sich dann immer nach seiner Wahrsagerin gerichtet. Ähnlich wie Trump ist das ein Fernsehpräsident gewesen. Und das ist jetzt der zweite Fernsehpräsident. Der ist auch nicht so gut belesen. Ich würde mal den Amerikanern wirklich mal in die Verfassung schreiben, keine Schauspieler zum Präsidenten zu wählen.
Ja,
aber gut, das war meine Meinung.
Ja, das unterschreibe ich sofort. Ich finde das auch immer krass, wenn man so Bilder aus den 70ern sieht, aus Kabul. Das ist ja eine komplett andere Welt. Oder Istanbul, wenn man da so Bilder sieht. Völlig frei, also ich glaube, freier, als wir in Deutschland eigentlich jemals waren, ist ja der absolute Wahnsinn.
Ja, das wurde das Paris des Mittleren oder Südostasiens genannt, Kabul. Ging tatsächlich, ich habe ja auch iranische Freunde, die gesagt haben, da haben manche ihre Flitterwochen in Afghanistan gefeiert. Mein Professor sagte nochmal, er kannte da die Chicken Street und hat was zu kiffen gekauft, wenn er da durchgewandert ist durch Afghanistan.
Okay.
Weil es war sicher. Da konnten Frauen, weil die Kultur war da. Bei uns wird das die Gastfreundschaft sehr groß geschrieben. Also das Memoni. Es gibt auch im Restaurant, in der Schanze hier, das Memon heißt, was Gast bedeutet.
Ja.
Und Gäste sind quasi für die Afghanen immer schon heilig quasi. Mhm. Und bevor das Ganze zerbröckelt ist, war das ein sehr stabiles Land. Da wäre keiner auf die Idee gekommen, jetzt in eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung im regnerischen Hamburg zu ziehen, mhm, weil es so toll ist. Ja. Da hätte man eher gesagt, die armen Deutschen, wieso kommen die nicht mal hierher zu Besuch?
Ja.
Die haben ja hier viel mehr Berge und Größe und so weiter. Also wie gesagt, da verlässt keiner so einfach das Land. Und Afghanistan, ja, war modern, die Frauen haben Röcke getragen. Meine, mhm, Mutter und mein Vater haben sich beim Studium kennengelernt im Bereich der, ja, Wirtschaft. Meine Mutter hat ja in der Bank gearbeitet und haben sich ganz normal ausgesucht. Das, mhm, Problem war nur, dass außerhalb der Städte hatte man die nicht entwickelte Bevölkerung. Mhm. Und die waren leicht auch zu schnappen mit Islam oder Versprechungen oder die Kommunisten töten alles und nehmen euch die Kultur weg. Mhm. So, und da hatte die amerikanische Seite sehr viel Propaganda gemacht gegen, mhm, die Russen und die Russen gegen die Religion.
Ja.
Und dann brach das auseinander und ich würde mal sagen, das Ganze war noch zu jung. Die Demokratie war noch zu sensibel. Mhm. Das Volk war gerade dabei, ähnlich, ja, wie im Iran. Da hat man 1979 die Ayatollah eingesetzt. Und hatte auch Angst, dass die Kommunisten gewinnen. Da hatte dann USA quasi einen Generalplan, oder Nichtplan, sagen wir mal so. Sie wussten einfach, ja, nur, wie man da reingrätscht, aber keine Ahnung, wie man da rauskommt. Und da, ja, hatte man dann Afghanistans Entwicklung gestoppt. Es wurde das Kino gebaut, der König war da, sehr moderater, sehr progressiver König, der, soweit ich weiß, auch Französisch gesprochen hat. Es gab, ja, einen Empfang in den USA für die Königsfamilie, die afghanische. Und die waren darauf erpicht, Frauen müssen, ich glaube seit 1919, dann das erste Wahlrecht für Frauen in Afghanistan, nachdem, ja, man sich von den Briten emanzipiert hatte. Also auf dem Papier jedenfalls schon mal ein Wahlrecht vor Schweden oder Teil der europäischen, ja, Länder. Und dann war es auf einem sehr guten Weg. Kabul hatte elektromagnetische, also Strombahnen auf der Straße, Straßenbahnen.
Wahnsinn.
Und viele studierten Ingenieurswissenschaften, mein Vater Architektur. Man war jung im Schnitt, waren die Leute 25 Jahre alt, so wie im Iran jetzt auch. Die Geburtenraten waren hoch, aber das wurde gestoppt. Das, wie gesagt, das CIA hat andere Pläne und das, ja, Ganze wieder dann wegen Öl und Macht. Aber wie gesagt, die Kommunisten hätten eine Brücke sein können zu einer Demokratie und zur Vermeidung des Chaos. Dazu muss man sagen, wir haben da ein Problem, so wie Deutschland im Zweiten Weltkrieg oder Ersten, die Nachbarländer. Pakistan ist nicht begeistert, wenn Afghanistan moderner wird, weil sie 1947 zwischen Afghanistan und Indien gegründet worden sind. Als England im Zweiten Weltkrieg großen Schaden genommen hat und wirtschaftlich nicht mehr so stabil war, konnten sie das indische quasi Empire nicht mehr halten. Sind auch aus Indien rausgeflogen, aus Afghanistan sowieso. Drei Kriege verloren, 1919 der letzte. Und dann haben sie sich gedacht, bevor wir rausgehen, gründen wir nochmal ein Land, das sich als islamisch identifiziert, und haben Pakistan gegründet. Was eigentlich ein Sammelsurium von Pashtun, also Afghanen, Balutschen, teilweise Hindus und anderen Stämmen ist. Und haben dann eine Grenze gezogen, die niemand anerkannt hat. Die, ja, Durant-Linien, benannt nach Sir Mortimer Durant, die immer noch nicht anerkannt ist. Und auch die Taliban trauen sich nicht, das anzuerkennen. Und dann hat Pakistan alles getan, damit die Afghanen nicht auf die Füße kommen, damit sie nicht auf die Idee kommen, das Land zurückzuverlangen, auf dem die da zu einem Drittel da stehen, und Indien auf der anderen Seite als Gegner. Damit hat da England quasi sich selbst ins Bein geschossen,
ja,
weil sie haben ein Land gegründet, das später die Taliban 20 Jahre während des NATO-Krieges versteckt hielt. Osama bin Laden in der Nähe eines Militärakademie versteckt hat,
ja,
die Terroristen weiterhin ausbildet und Radikale ausbildet, als sehr radikal gilt, und eine Atombombe bekommen hat, weil deren Atomphysiker, Wissenschaftler in Holland gearbeitet hat und die Pläne kopiert hat während seiner Nachtdienste.
Ja.
Ja, daher war das jetzt keine gute Idee. 1948 wurde Israel gegründet, ein Jahr quasi nach Pakistan. Und das sind das Erbe quasi, sag ich mal.
Ja.
Der ist nach dem Zweiten Weltkrieg der Kolonialisierung dieser Länder, wo man nicht nachgedacht hat, wenn man da Völker trennt und irgendein künstliches Land reinbaut.
Ja.
Und Pakistan hat sich davon auch nie wirklich losgelöst, weil inzwischen ist Pakistan eine Militärbasis, wo die Amerikaner dann sagen, wir brauchen jetzt Hilfe. Die Saudis sagen, wir brauchen deine Atombomben. Die Iraner sagen, wir brauchen Unterstützung. sie kann man mieten. Man kann Pakistan mieten wie eine Firma. Ja. Und wenn du Radikale willst oder irgendwelche Bomben willst oder sowas, kriegst du das von dort.
Ja.
Und auch die eigene Bevölkerung hat nichts mitzureden, weil es wird von einer Militärelite geleitet und das ist unser Problem. Afghanistan kann mit sowas nicht auf die Beine kommen, weil die NATO hat es nicht geschafft, in 20 Jahren die Taliban zu besiegen, weil sie in Sicherheit auf der anderen Seite abgewartet haben.
Ja, ja? Ja, das ist ja auch dieses Ding, auch die Bundeswehr hat ja die Aktien da drin gehabt bis 2021, bis man dann auch wieder alles hat stehen und liegen lassen und selbst die Menschen, denen man versprochen hat, sie nachzuholen, das ist ja bis heute warten da Menschen drauf. Das ist einfach unfassbar, wie man sich da jetzt aus der Schlinge ziehen will. Selbst heute, selbst die Regierungssprecher sagen also da haben wir jetzt eigentlich gar nichts mehr mit zu tun. Obwohl ja Angela Merkel gesagt hat, wir holen euch da raus. Ja, am Arsch hängt der Hammer, ne? Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei wart. Das war der erste Teil meines Gesprächs mit Ruhin Aschufdar. Im zweiten Teil setzen wir unser Gespräch fort und vertiefen einige der Themen, die uns in dieser Folge bereits beschäftigt haben. Ich freue mich, wenn ihr auch beim zweiten Teil am Montag wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.
Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.